Ja, herzlich willkommen zum 17. Podcast von Verstainable mit Friederike und Jens. Heute haben wir zu Gast Melanie und Xaver von der Kaffeekoop GmbH aus Berlin. Und wie immer vorweg einfach mal die Frage, was macht ihr überhaupt? Vielleicht erstmal das Wort an Melanie. Was macht Kaffeekoop?
Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Wir verkaufen tatsächlich Kaffee, wie man sich schon denken kann, und zwar aktuell Kaffee aus Ruanda. Also wir kooperieren mit einer ruandischen Kaffeekooperative bzw. einem Verband von Kaffeekooperativen, und das Besondere ist, dass der Kaffee, also dass wir nicht einfach den grünen Kaffee, den Rohkaffee einkaufen und dann hier rösten selber, sondern dass das alles in den Händen der Produzenten erfolgt. Das heißt, wir kaufen nicht den Rohstoff, sondern das fertige Endprodukt. Mit dem Ziel, dass so mehr Verdienst bei den Erzeugern und Erzeugerinnen bleibt und einfach mehr Wertschöpfung im Ursprungsland des Kaffees generiert wird. Was wir dann darüber hinaus auch noch machen, ist, dass wir eine Kaffeemarke im Sortiment haben, die Angelique's Finest, die wird tatsächlich komplett von Frauen, oder der Kaffee wird komplett von Frauen produziert. Hintergrund ist, dass Frauen einfach relativ viel Arbeit leisten, auch im Kaffeehandel, und nicht entsprechend das gewürdigt wird, also nicht entsprechend bezahlt werden, so dass in den Kooperativen, können wir auch nochmal drüber sprechen, es schon gute Bedingungen gab, das so umzusetzen, und die Frauen jetzt einfach wirklich ihre eigene Kaffeemarke aufgebaut haben und so einfach mehr Geld nochmal ganz konkret auch bei den Frauen ankommt.
Spannend. Wie kam denn die Idee dazu überhaupt, Xaver? Was steckt denn dahinter? Also du hast ja praktisch die Firma auch gegründet. Wie kam es dazu?
Also mein Mitgründer Alan und ich, wir waren ursprünglich in der Entwicklungszusammenarbeit und vor allen Dingen in Umsetzung von Klimaschutzprojekten tätig, haben da von Haushaltskocherprojekten bis Waldprojekte, Biogasprojekte und Energieprojekte in Ostafrika betreut und entwickelt. Und haben oft eigentlich gesehen, dass das Problem ganz oft ist, dass man in der Entwicklungszusammenarbeit an Budgetrahmen gebunden ist, das alles zeitlich befristet, sehr bürokratisch etc. Und uns immer gedacht haben, wir würden eigentlich gern was machen, was einfach ein Business ist, was ein Business auf Augenhöhe ist, aber eben nach coolen Regeln, eben nicht so dieses eben die Unternehmen im Norden geben die Regeln vor, sondern auf Augenhöhe. Und Kaffee hat uns tatsächlich da so ein bisschen angesprungen, weil Kaffee für die ganzen Länder im ostafrikanischen Kaffeegürtel extrem wichtiges Produktionsgut ist. Also es sind für die meisten Länder das Nummer 1 Exportgut, wo Devisen mit erwirtschaftet werden. Und gleichzeitig gab es zwei Phänomene. Das eine ist, man ist in einem Kaffeeland, man hockt quasi unterm Kaffeebaum, unterm Kaffeestrauch und kriegt Nescafé, also löslichen Kaffee, der wieder reimportiert wurde. Oder aber der Kaffee, den man vor Ort bekommen hat, war wahnsinnig schlecht von der Qualität her. Und das andere Phänomen ist eben, dass man gesehen hat, Kaffee wird immer nur als grüne Bohne exportiert und es gibt keine einzige afrikanische Kaffeemarke, die man hier kaufen kann. Und gleichzeitig war dann eben, dass in Ruanda wir in den Supermarkt gegangen sind und Kaffee gekauft haben und der wirklich gut war. Das war so wirklich so, wow. Ich war viel in Äthiopien etc. unterwegs und da war der Kaffee immer schlecht. Und in Ruanda war die Packung, die ich dort gekauft habe, gut. Und ich habe die immer als Mitbringsel mitgebracht. Irgendwann wurde ich dann gefragt, wann fährst du mal wieder nach Ruanda, ich brauche noch einen Kaffee. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, zu sagen, ja okay, der Kaffee ist offensichtlich gut, es ist offensichtlich möglich, vor Ort einen guten Kaffee zu produzieren. Wieso kann man den nicht hier kaufen? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und zu überlegen und Partner vor Ort zu kontaktieren. Und so hat sich das einfach so Schritt für Schritt entwickelt. Da war kein Masterplan dahinter, sondern es war eher so, wir haben die Augen offen gehalten und dann die Möglichkeiten genutzt, die sich uns geboten haben. Und dann auch zusammen mit Melanie dann eben hier in Deutschland das so aufgebaut, dass man tatsächlich die Geschichte erzählen kann und daraus von der Idee, von dem wirklich, am Anfang war es immer, wir haben es immer unser erweitertes Hobby genannt, ein Geschäftsmodell zu kreieren, was wirklich nachhaltig ist und was für alle Seiten Nutzen hat und was wirklich komplett anders ist, als der Kaffeehandel normalerweise funktioniert.
Spannend. Melanie hat es schon mal erwähnt, jetzt, ihr habt auch einen speziellen Kaffee, möchte ich jetzt mal nennen, diesen Angelique's Finest. Da geht es wirklich um Frauen. Also das heißt, ich habe auch wieder noch ein bisschen was nachgelesen dazu. Gerade Ruanda, da gibt es viele Frauen, die arbeiten müssen. Also das sind sozusagen noch so Nachwirkungen dann damals des Kriegs. Die Frauen organisieren sich dann selbst, oder wie können wir uns das vorstellen? Also in diesen Kooperativen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sind das dass sie alles Frauen, die dann da so praktisch Kaffee anbauen und so weiter, alles machen? Und ist das auch das Alleinstellungsmerkmal vielleicht für euch, oder gibt's da noch weitere vielleicht sogar?
Naja, also es ist so, dass die Kooperativen sind schon Männer und Frauen, und dann haben sich aber es sind insgesamt sechs Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten oder die sich da zusammengeschlossen haben in so einem kooperativen Verbund. Und in den einzelnen Kooperativen haben sich die Frauen in Gruppen zusammengeschlossen. Und das fing auch an, also es war sich gebildet schon aus dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass die Frauen auch zueinander finden, austauschen können. Und dann kam aber auch die Idee, dass sie auch quasi ihren eigenen Kaffee anbauen und den quasi dann auch selber vermarkten können. Und die treffen sich auch zum Beispiel regelmäßig, wenn jetzt diese Hochsaison der Ernte vorbei ist, dann machen sie Handarbeiten. Das sind auch so Sachen, die wir dann immer mal wieder im Shop haben. Also es ist viel auch Austausch und miteinander sein und voneinander lernen. Und was dann noch dazu kam, ist, es gibt eben jetzt global betrachtet eine International Women Coffee Alliance, also das heißt, Frauen im Kaffeesektor schließen sich da zusammen, in allen Ländern gibt es das oder in fast allen Ländern, und können so eben ihre eigenen Kaffeebohnen quasi auch, in der Regel werden die grünen Kaffeebohnen, ja, das ist ja so das Standardhandelsmodell, auch verkauft. Bei uns ist es halt so, oder dort in Ruanda ist es eben so, dass die eben, weil sie auch eine eigene Rösterei zum Beispiel haben, auch ihren eigenen Kaffee verarbeiten können, beziehungsweise jetzt, weil die Nachfrage eben steigt, ist es sogar so, dass die Frauen in Ruanda hier in Deutschland eine Rösterei beauftragen, bei Hamburg den Kaffee zu rösten, einfach weil sie das Volumen in Ruanda aktuell nicht umsetzen können. Und da interessanterweise sogar auch nochmal Einsparungen stattfinden, also ich verdiene sogar noch ein bisschen mehr als vorher. Und was den Kaffee aber auch noch ausmacht, ist jetzt nicht nur, dass er eben von Frauen produziert wird, sondern, wie gesagt, wir haben auch ein direktes Handelsmodell. Also wir wissen wirklich, wo der Kaffee herkommt. Also jetzt nicht noch irgendwas zwischengeschaltet. Und mittlerweile ist er auch klimaneutral. Also wir kompensieren das auch. Und teilweise, was jetzt auch stattfindet dort in den Kooperativen, ist, dass es auf Organic umgestellt wird, also auf Bio-Kaffee. Das ist natürlich auch nochmal, was in der Nachfrage aktuell steigt. Und das ist jetzt bei Angelique Paris aktuell noch nicht so, aber das wird sicherlich in Zukunft dann auch noch kommen.
Du hast schon gerade darauf angesprochen, dass ihr natürlich jetzt nicht nur Frauen fördert, sondern dass ihr generell ein anderes Modell fahrt. Was mich dabei interessieren würde, ist, viele kaufen jetzt ja Fairtrade-Kaffee und denken, super, ich habe jetzt ein reines Gewissen. Vielleicht könnt ihr nochmal so den Unterschied darstellen, was der Unterschied zu einem, ich kaufe einfach Fairtrade-Kaffee, wo es ja auch viel Kritik dran gibt, und wie unterscheidet sich euer Modell oder wie ergänzt euer Modell das, beziehungsweise macht es wirklich Fairtrade? Also ich weiß nicht, wer von euch darauf am besten antworten kann.
Also wir haben immer Fairtrade, also wir kritisieren Fairtrade gar nicht, sondern sehen einfach, dass Fairtrade tatsächlich einen großen Mehrwert gibt, im Sinne von ein wahnsinnig unfaires System, die Spitzen wegzunehmen und ein bisschen fairer zu machen. Aber es ist quasi, löst nicht die Symptome oder die Ursachen für die Unfairness. Und die wirklichen Ursachen sind halt für uns, dass die Handelsmacht total ungleich verteilt sind. Es gibt wenige große Kaffeemultis, die den Kaffee weltweit einkaufen, den gegenüber viele kleine Kleinbauern gegenüberstehen, gerade eben in Afrika. Südamerika ist es nochmal ein bisschen anders, aber in Afrika ist es halt so, dass Kaffee fast immer kleinbäuerlich angebaut wird. Und dadurch eben ganz klar ist, die Handelsmachtsposition liegt im Norden. Und Fairtrade sorgt dafür, dass eben dann immer noch ein Mindestpreis bezahlt wird, aber es ist eben in keinster Weise, dass die Produzentinnen fair an den Erlösen teilhaben, die hier mit Kaffee erwirtschaftet werden. Also gerade eben durch die Kaffeepad- und Kapselrevolution haben einige Marken unglaublich hohe Gewinne gemacht. Also ihre Gewinnzuwächse in den letzten 20 Jahren sind dreistellig. Und gleichzeitig haben die Firmen in dem gleichen Zeitraum weniger für ihren Kaffee ausgegeben, also für den Einkauf. Und das ist einfach so etwas, was wahnsinnig unfair ist. Und das ist nur lösbar, indem man einfach das komplette Produkt in die Hand der Produzenten gibt und das weglöst, dass man einfach, dass die Gewinne fallen hier im Norden an, da wo die Margen gemacht werden, wenn das Endprodukt vermarktet wird. Und an diesen Margen müssen die Produzentinnen teilhaben können. Und das geht eben mit, wenn man eine eigene Marke kreiert, die den Produzentinnen gehört, wie es bei uns bei Unjigs Finest der Fall ist.
Hm. Wie ist denn das mit der Gesamtmenge des Kaffees? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil so von außen oder jetzt als, sagen wir mal, einfacher Verbraucher, so wie ich, da würde ich denken, es gibt immer mehr Kaffee auf dem Markt, auf dem Weltmarkt insgesamt. Wahrscheinlich stimmt das ja nicht. Du hast ja auch schon gesagt, also also wollen wir jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber es gibt ja so eine Firma, die so nicht nur Pads produziert, sondern auch andere, so Kapseln und so. Aber die brauchen ja wahrscheinlich mehr Kaffee, weil sie ja sozusagen geringere Mengen dann einsetzen, also für die Kapseln und so weiter, und die aber teurer sind. Aber gibt's denn mehr Kaffee auf der Welt insgesamt? Oder ist das nur für mich irgendwie so eine Wirkung, dass ich denke, es gibt immer mehr Marken, immer verschiedene Marken, die auch vielleicht Fairtrade anbieten? Und kommen da so ein bisschen durcheinander mittlerweile, weil ich denke, Was gibt es denn noch alles? Und auch die Großen können wir auch mal nennen. Also wir können ja auch sagen, wir machen keine Werbung. Wir nennen auch Namen jetzt in dem Podcast und bekommen auch nichts dafür. Aber beispielsweise Chibo oder so, die bieten dann auch Fairtrade-Kaffee an, aber nicht nur. Wo kommt denn der her auf einmal?
Also die Kaffeemenge steigert, das hängt so ein bisschen von den Ernten, von der Saison ab, aber die ist jetzt nicht wahnsinnig am Steigen. Die Zuwächse im Gewinn werden gemacht, dass eben der Kaffee immer teurer verkauft werden kann. Also man hat im Kaffee eben den sehr günstigen Supermarktkaffee für 4-5 Euro das Pfund, und dann hat man Kaffeekapseln, wo man, wenn man umrechnet, kostet das Kilo irgendwie 70 Euro, das ist der Kaffee. Und da muss man nicht mehr Kaffee verkaufen, sondern man muss ihn einfach nur schaffen, ihn teurer zu verkaufen. Und das ist ja auch was man ihnen ja auch zugute halten muss. Sie schaffen es, ein Produkt, eine Markenwelt, ein Marketing-Universum aufzubauen, was offensichtlich sehr gut ankommt, und schaffen es da eben sehr hohe Margen mitzumachen. Und das ist jetzt erstmal nicht verwerflich. Das Problem daran ist, dass dies eben nicht weitergegeben wird, dass es eben hier in Deutschland, in der Schweiz etc. bleibt und nicht an die letztendlich das Produkt herstellen, nämlich die Bäuerinnen und Bauern im Land, was eine wahnsinnige Handarbeit ist, dass die nicht daran teilhaben. Das ist das Problem.
Danke. Was bei euch ja auch besonders ist, also neben der Tatsache, dass ihr praktisch diese Marke habt, also Angelique's Finest, praktisch einen Kaffee, der sozusagen von Frauen produziert wird. Ihr seid ein ruandisches Unternehmen. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Also fallen euch da welche zu ein? Oder wenn wir es dann weitermachen und sagen deutsch-afrikanisch, gibt's da vergleichbare Unternehmen auch so, die so aufgestellt sind wie ihr? Oder müssen wir schon suchen, oder?
Ja, es gibt zum Beispiel Fairfric, die Schokolade herstellen. Ist ein deutsches Unternehmen, die jetzt aber tatsächlich in Ghana eine Fabrik aufbauen. Aber tatsächlich, wo quasi die Gründer der Firma aus Afrika und Deutschland waren, kenne ich tatsächlich kein anderes Beispiel. Und das macht für uns schon auch ein bisschen den Unterschied, weil es eben nicht ist, dass wir, einmal im Jahr fahren wir runter und schauen uns das an und machen Videos etc., sondern Erlen ist einfach permanent vor Ort, hat den engen Kontakt, und das macht die Zusammenarbeit tatsächlich mit den Kooperativen nochmal ganz anders, weil es eben sehr partnerschaftlich und sehr eng und sehr über normales Handelssystem hinausgeht. Also es ist ganz oft, dass wir eben an Themen ganz viel zusammenarbeiten und uns gegenseitig ergänzen und und das geht halt nur dadurch, dass Erlen einfach permanent vor Ort ist.
Ihr geht ja in vielen Dingen voran oder macht Dinge einfach ganz anders. Und was wir ja auch schon von euch erfahren habt, dass ihr eine Blockchain-Lösung habt für die Rückverfolgbarkeit eurer Produkte, dass man wirklich die Lieferkette entlang gehen kann. Und wenn ich zu Hause dann meinen Kaffee habe, kann ich den QR-Code einscannen und gucken, ja, wo kommt der eigentlich her, was ist da passiert. Könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen, wieso habt ihr diese Lösung und was genau macht die eigentlich?
Ja, also wir haben die Lösung in dem Sinne nicht, ne? Die ist wirklich von den, in Ruanda quasi entwickelt worden mit Rachosco, also diesem Dachverband der Kooperativen. Und Hintergrund ist natürlich, dass Transparenz, Nachverfolgbarkeit stark nachgefragt wird. Also wir haben ja auch Umfragen gemacht und bei unseren Kunden, was denen halt auch am wichtigsten ist. Und Transparenz ist da halt auch schon ein Punkt, der ziemlich weit vorn ist. Und insofern haben wir dann einfach überlegt, wie kann man das umsetzen, dass das, was wir jetzt natürlich immer sagen und wie, dass die Produzenten, Produzentinnen mehr verdienen, dass es ein direktes Handelsmodell ist, dass man das eben auch quasi leicht nachweisen kann, indem man die Kunden dann einfach einen QR-Code scannen können und dann wirklich sehen können, wo kommt der Kaffee her, welchen Weg ist der gegangen und wer hat den hergestellt. Und bekommen die Produzenten auch wirklich mehr oder sagen wir das nur?
Danke. Bekommt ihr denn da so direkte Rückmeldungen auch? Also gibt es da tatsächlich dann KonsumentInnen, die dann sagen, das finde ich total super, weil wir das sozusagen rückverfolgen können? Gibt es da, also viele, die es nutzen? Ich glaube, viele haben mittlerweile die Handys dafür, dass sie es nutzen könnten und so weiter. Aber gibt es da direkt Rückmeldungen, die sagen, oh, das ist total klasse, ich weiß jetzt genau, wo der Kaffee herkommt? Bekommt ihr da öfter was von denen oder?
Na, es ist jetzt relativ neu. Also die Kaffeepackungen, wo der QR-Code drauf ist, die werden kommen jetzt gerade in den Verkauf rein. Insofern haben wir das jetzt noch nicht bekommen, aber wir merken das. Ne, wir haben ja, wie gesagt, das Ellen vor Ort oder wir auch immer wieder selbst vor Ort sind oder Kundinnen vor Ort sind, die sprechen natürlich auch mit den Produzenten, die fragen auch nochmal, was hat sich geändert, wie geht es dir damit, was passiert vor Ort. Und diese Zitate, die spielen wir dann auch auf Social Media oder im Newsletter und das kommt immer wahnsinnig gut an. Also es ist irgendwie Leute total, wenn sie sehen, erstens, wer produziert den Kaffee, also wenn ich das Bild dazu haben, die Produzenten kennen, das wiederholt sich ja auch, viele kommen ja auch immer wieder und dann kennen die dann auch bei Namen und dann auch wirklich die Aussagen lesen können, was denen das bringt. Also gerade bei den Frauen, dass die eben dann auch wirklich mehr Ansehen in der Kooperative bekommen oder eben auch solche Geschichten im Alltag, dass sie einfach die Kinder zur Schule schicken können, dass sie das Haus irgendwie erneuern konnten. Ne? Das sind halt schon so Sachen, dass siehst du halt wirklich so was passiert und das ist natürlich toll.
Ich finde es auch super, dass ihr das sozusagen also so auch so personalisiert jetzt auch mit der Kaffeepackung, also dass die Dame, die sozusagen auf der Packung ist, dann auch wirklich echt ist und nicht irgendwie ein Model oder so und dass ihr dann praktisch die Designerin auch vor Ort habt und so weiter. Mhm. Ist das auch so ein Modell, also was die Sache dann so ein bisschen, also nicht nur greifbarer macht, sogar authentischer, also dass ihr euch da dadurch auch nochmal abhebt von anderen, weil ihr insgesamt einfach authentischer auftretet?
Ich denke schon, also das ist ja auch wirklich ganz, ganz konkret die Idee gewesen, dass man sagt, in dem Moment, wo du natürlich zeigst, wer den Kaffee produziert, wer dahinter steht, ist natürlich eine viel stärkere und direktere Verbindung da. Das ist nicht so abstrakt, sondern du merkst wirklich so, also wo kommt es an? Ne? Du hast halt nicht so ein abstraktes Spendenmodell vielleicht, wo du dann nicht weißt, wo es hinkommt, sondern du siehst genau, ich kaufe jetzt diesen Kaffee, ich weiß, wer den hergestellt hat und ich sehe jetzt, okay, Odette hat sich jetzt eine neue Kuh kaufen können und kann dadurch wieder ihr Einkommen steigern, so ungefähr. Also das war schon ganz bewusst so intendiert und das ist natürlich schön, also die Möglichkeit haben wir auch nur, weil wir das direkte Handelsmodell auch haben, ne? Sonst wäre das ja nicht möglich.
Genau, und das ist entscheidend, es ist ja eben, dass es keine, also Storytelling ist ja immer das Entscheidende, dass es keine erfundene Story, sondern dass es halt einfach Realität ist. Und was wir halt anders machen wollen, ist ja, also es gibt ja ganz oft dieses Narrativ und das Bild, was in den deutschen Medien über, ich sage jetzt ganz gezielt Afrika und kein Land, gemacht wird, ist ja immer so, es wird irgendwie ein Problem gezeigt und dann wird irgendwie eine deutsche Universität oder eine Einzelperson gesagt, okay, die haben jetzt die Lösung und fliegen jetzt nach Ruanda und machen irgendwas und dann freuen sich alle. Und das ist halt sowas, wo wir sagen, das ist einfach völlig aus der Zeit gefallen. So funktioniert es. Also erstens funktioniert es nicht, weil wenn es funktionieren würde, dann wäre in vielen Ländern schon viel weiter. Und das ist einfach auch nicht das, was wir vor Ort erleben. Also es ist einfach, wir arbeiten mit sehr selbstbewussten, sehr fähigen Produzentinnen zusammen, die ein super Produkt herstellen. Und wieso sollen sie das nicht selber präsentieren und selber vermarkten? Man muss ja nicht irgendwie jetzt wir als Weißnase runtergehen und sagen, wir haben jetzt hier ein neues Produkt erschaffen, sondern das ist ihr Produkt. Und unsere Rolle ist genau das, was wir gerade tun, ist eben das zu erzählen. Und das ist uns ganz wichtig, dass es einfach auch ein anderes Bild gezeichnet wird von den Verhältnissen vor Ort.
Also im Prinzip schafft ihr eigentlich so eine Augenhöhe, dass wir jetzt nicht als weiße Retter rübergehen und sagen, wir helfen euch mal, sondern dass ihr eigentlich sagt, ne, ihr senkt eigentlich die Barrieren, die wir eigentlich für auch vor allem den afrikanischen Kontinent aufgebaut haben durch unsere Handelsmacht, dass ihr sagt, ihr geht da rein, senkt das und guckt, dass die halt überhaupt eine Chance haben in dem Markt, der relativ eng auch ist hier in Deutschland. Verstehe ich das so richtig?
Genau, also wir sehen uns als Ermöglicher, um den Marktzugang zu schaffen. Und das war es aber eigentlich auch schon. Also klar, es sind noch viele praktische Sachen da, wo man dann irgendwie Zusammenarbeit redet, was ist die Qualität, was muss, wenn man auf dem deutschen Markt verkauft, was sind die Anforderungen von irgendwelchen Grenzwerten für Schadstoffe etc. Sowas, klar, da sind wir natürlich im Austausch. Oder auch, wenn man hier in Deutschland verkauft, da muss man sich jetzt Deutschland umsatzsteuerlich registrieren. Da werden wahnsinnig viele Hürden für eine afrikanische Firma gesetzt, um sowas hier zu tun. Da sehen wir uns einfach als Unterstützer, da helfen wir. Das machen wir gemeinsam. Aber das war schon. Also wir sind letztendlich eigentlich der Juniorpartner in der Partnerschaft. Also Raschosko, die kooperativen-eigene Firma, vertritt 16.000 Bäuerinnen und Bauern. Das heißt, gerade als wir angefangen haben, waren wir da die kleinen Juniorpartner, die gekommen sind und mit einer verrückten Idee. Und Raschosko hat uns unterstützt, nicht andersrum. Und hat einfach jetzt eine gemeinsame Vision, die wir leben. Und da arbeiten wir ganz partnerschaftlich dran, und weil wir einfach sehen, dass es funktioniert und dass es eine Zukunft hat.
Wir hatten ja vorher auch schon den Kaffee, ne? Also den Kaffee de Maraba, den wir als erstes quasi hier in Deutschland umgesetzt haben, den gab es ja schon, den haben wir ja nicht irgendwie mit denen irgendwie entwickelt. Den hatten sie schon, den gab es schon in Ruanda, dort wurde der nun verkauft, sehr erfolgreich. Und es ist ja auch wirklich, Ruanda ist ein Land, das muss man vielleicht auch noch sagen, gibt es de facto auch nur Spezialitätenkaffee. Ne? Also die haben wirklich nach dem Genozid auch den Kaffeemarkt umstrukturiert, und da wird halt auch nur guter Kaffee sozusagen produziert. Und wir haben dann letztlich nur geholfen oder anboten, letztlich ja den Kaffee dann in Deutschland nochmal zu verkaufen. Und der Rest hat sich dann so entwickelt.
Ihr merkt ja, wir sind schon ganz begeistert von eurer Firma, aber was mir auch nochmal so auffällt ist, kann es sein, dass ihr dann so eine Art Vorreiter seid, also für andere Unternehmen? Also es ist ja ein Modell, was wirklich sehr spannend ist. Also Xaver, du hast es auch gesagt, es gibt nicht so viele Unternehmen, die praktisch dann deutsch-afrikanisch oder jetzt in dem Fall deutsch-ruandisch sind, also bis gar keine, dass andere sagen, Mensch, das können wir doch auch machen. Oder also ich weiß jetzt gerade nicht, in welchen Dingen, aber du hast ja schon mal dieses Beispiel genannt mit Fairfric. Kakao, Schokolade, sowas in die Richtung oder noch was anderes? Also ist das eine Möglichkeit, dass ihr da auch andere sogar beraten könnt mittlerweile, weil ihr sozusagen das Know-how habt und wisst, wie sowas geht?
Ja, also es gibt jetzt tatsächlich auch immer mehr, wir nennen es Fairchain, also quasi Kaffees, die im Land geröstet werden, die auf den Markt kommen. World Originals, gestern hat mich jemand wieder angeschrieben. Also das Modell wird auch tatsächlich repliziert. Und wir bekommen tatsächlich aber auch Anfragen von Kaffeeproduzenten aus Anbauländern, die sagen, hier könnt ihr unseren Kaffee nicht vermarkten. Das würden wir sehr gerne tun und würden gerne Kaffeekooperative tatsächlich auch so als Plattform ausbauen, um den Kaffee dort zu verkaufen. Alles auch letztlich eine Kapazität- und Ressourcenfrage. Aber ja, sehen wir, und gleichzeitig sehen wir uns aber auch noch sehr am Anfang unseres Modells und müssen auch erstmal nochmal selber zeigen, dass wir damit erfolgreich sein können und dass die Marke groß wird. Also noch nehmen wir nur einen kleinen Prozentsatz der Ernte, können wir die Ernte als Angelique's Finest hier verkaufen. Den Rest müssen die Bäuerinnen weiterhin auf dem Weltmarkt zu unterirdischen Preisen verkaufen. Das heißt, es ist schon auch eine große Herausforderung und ein großes Ziel, was wir noch haben, einfach Angelique's Finest als Marke so groß zu machen, dass tatsächlich die komplette Ernte der Bäuerinnen über ihre eigene Marke verkauft werden kann. Das ist schon noch ein großer Weg, den wir da gehen müssen.
Genau, ich habe zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Also ich arbeite ja auch in einem Startup, wo wir eigentlich das Ziel haben, Energiegerechtigkeit zu schaffen. Das Problem ist, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie man das macht in einem anderen Land. Und da wollte ich eigentlich mal fragen, welche Tipps habt ihr denn da? Weil ihr habt schon gesagt, ihr seid nicht für Spenden, ne? Vielleicht hast du da mal einen Tipp. Wie kann man das denn anpacken, wenn man in Deutschland hockt?
Kannst du dir noch ein bisschen konkreter stellen, die Frage, sonst?
Ja, also wir haben momentan die Problematik, wir sammeln eigentlich Geld ein, um Energiegerechtigkeit. Momentan ist unser Ziel in Bangladesch, weil ein Teil unseres Teams dort sitzt, zu schaffen. Wir wissen aber nicht, wie wir das anstellen, weil da ist ja auch viel Korruption in dem Land. Das heißt, wir können ja nicht einfach Geld hinschicken und sagen, jetzt schicken wir an irgendjemanden mal Geld und dann machen die was. Und wir haben auch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, einfach Geld an eine Organisation zu spenden, die dann Leuten einfach ein Solarpanel aufs Dach packt. Und wir wollen nämlich auch eher sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit allen zusammenarbeiten und gucken, dass jeder etwas davon hat. Und hast du da vielleicht Tipps, wie man das irgendwie anpacken kann? Wie kann man damit starten, dass man jetzt halt nicht als weißer Ritter um die Ecke kommt?
Ja, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage und es gibt da meistens tatsächlich keine so richtig zufriedenstellende Antwort, sondern es ist einfach letztendlich muss man von Ideologien weggehen und sich ganz konkret einzelne Maßnahmen, einzelne Projekte, einzelne Partner anschauen und gucken, was Sinn macht. Also so war es bei uns auch. Wir hatten nicht als Masterplan Kaffee, sondern es hat sich einfach tatsächlich dann, es war eine Möglichkeit, wo wir gesehen haben, hier macht Sinn, wo eine Partnerschaft, die Zusammenarbeit richtig gut funktionieren kann. Kann ich dir ehrlich gesagt so richtig nicht wirklich einen Tipp geben, sondern es ist sehr schwierig. Und man muss sich immer die Frage stellen, was sind die Gründe, die verhindern, dass sich Haushalte zum Beispiel selber ein Solar Home System kaufen, aufs Dach stelzen, was verhindert es? Und wenn man dann rausgefunden hat, was die Hürden dafür sind, welche kann man mit Geld überwinden, mit Spendengeldern etc.? Ganz oft sind die Hürden eben halt nicht Geld, sondern eben, wenn man halt einfach für den Import von einem Panel oder so sehr viel zahlen muss, dann kann man das als kleine NGO oder so nicht überwinden. Da sollte man sich lieber dann was angucken, wo man eben den direkten Trigger hat. Ja, aber es ist ein ganz schwieriges Thema und es gibt da, glaube ich, keine wirkliche Lösung oder keine einfache Lösung.
Ja. Mhm. Vielleicht spricht ihr nach dem Podcast nochmal darüber, dann könnt ihr euch nochmal austauschen. Ich glaube, da geht's weiter. Was mich jetzt nochmal zum Unternehmen, also bei euch interessieren würde, ich habe das gelesen mit dieser Certified B Corporation. Also vielleicht könnt ihr nochmal was dazu sagen und vielleicht auch nochmal zu diesen Sustainable Goals, weil die ja so ein bisschen genannt werden, jetzt auch vom Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, vom BMZ. Die sagen ja auch klar, durch diese Lieferkettentransparenz werden einfach Sustainable Goals erfüllt. Wie wichtig sind die vielleicht auch bei euch sozusagen im Unternehmen oder in der Arbeit vor Ort? Also Sustainable Goals und einmal dann diese Certified B Corporation. Wie wichtig ist das für euch?
Zum Anfang, Melanie. Ich kann gerne was zu B Corp sagen.
Ja, klar, Nachhaltigkeitsziele, die verfolgen wir natürlich auch. Also, weiß ich nicht, eure Zuhörer kennen sich damit wahrscheinlich ganz gut aus. Also wir haben alles kein konkretes Maßnahmenpaket, dass wir sagen müssen, und dann wollen wir das und das erreichen, aber es ist eigentlich ja in unserer DNA drin, ne, dass wir nachhaltig aufgestellt sind. Wir wollen, wir haben jetzt die CO2-Neutralität im Hinblick auf Umweltschutz. Wir wollen natürlich, dass die Produzenten von ihrer Arbeit leben können. Also das ist ja der ganze Ansatz, auf dem unser Geschäftsmodell basiert. Insofern geht es uns natürlich ganz, ganz stark um so Zukunftssicherung, ne? dass wir quasi Kaffee abnehmen können von Produzenten, die das auch wirklich langfristig betreiben können. Denn oftmals ist es ja so, gerade wenn sie in den Kaffee nicht selber verarbeiten, sondern so wie es eben Standard ist, als Rohstoff verkaufen, sind sie abhängig von Weltmarktpreisen. Die sind so niedrig, dass Kaffeeproduzenten weltweit teilweise nicht vom Kaffeeanbau leben können. Das führt dann wieder dazu, also zu anderen sozialen Problemen. Und das ist natürlich so eine ganze Kette, die es mit sich zieht. Das heißt, da versuchen wir natürlich da im Ursprung anzusetzen, um Zukunftssicherung auch letztlich zu betreiben. Und natürlich auch mit dem Ziel, wenn Wertschöpfung im Land aufgebaut wird, dass die Produzenten dort auch nachhaltige wirtschaftliche Strukturen aufbauen können, was ja auch wiederum andere Probleme verhindern kann. Also das, wie gesagt, ist jetzt nichts, was wir groß irgendwie so abhaken müssten, sondern das ist eigentlich unser Kernthema.
Zum Thema B Corp, also wir sind keine B Corp, wir hatten uns das mal überlegt, ob wir das werden, und finde die Ziele auch nicht so schlecht. Gerade finde ich tatsächlich aber ein Thema, womit ich mich tatsächlich auch sehr beschäftige, ist, ob man das Unternehmen nicht in ein Verantwortungseigentum überführen kann. Ganz, ganz spannendes Thema gerade. aber halt auch, es gibt halt in Deutschland einfach keine richtig gute Rechtsform für das, was wir tun, weil wir eben kein Verein sind und ein Produkt verkaufen, aber eben Profit nicht im Vordergrund steht. Deswegen finde ich tatsächlich gerade das ganze Thema Verantwortungseigentum spannender als das B-Corp-Thema.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, was das Verantwortungseigentum beinhaltet? Also was heißt das?
Ich vermute fast, du könntest das besser als ich. Das bedeutet letztendlich, dass Anteile an einer Firma oder Eigentum an einer Firma abgekoppelt sind von Gewinnerwartungen. Das ist ja letztendlich, dass Entscheidungen in einer Firma bei denen liegen, die den Purpose, also die Idee oder das, was das Ziel der Firma ist, weiter nach vorne treiben wollen. Und dadurch verhindert wird, dass eben Firmen so gegründet werden, mit dem Ziel, sie schnell irgendwie groß zu machen und dann irgendwie ein nice Business zu verkaufen. Und einfach in die Rechtsform, in die DNA der Firma zu, den Zweck der Firmengründung, also den Purpose zu verankern und auch halt von Einzelpersonen wegzunehmen, sondern eben eher, dass das Unternehmen eigenständig ist und das klar ist, dass das Ziel, für was das Unternehmen mal gegründet wurde, auch verfolgt wird. Aber ich bin da noch relativ am Anfang und
Sehr spannend. Also da können wir gerne mal im Kontakt bleiben. Es interessiert mich, wie ihr da voranschreitet. Das ist nämlich auch ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige. Was ich mich noch frage ist, ihr seid natürlich immer in der Entwicklung, ihr guckt immer, was könnt ihr noch besser machen? Was ist denn euer nächster Schritt, der ansteht? Also woran arbeitet ihr gerade, was ihr verbessern wollt?
Okay, ich sag mal. Also unser Ziel ist tatsächlich gerade vor allen Dingen das Wachstum. Also wir wollen vor allen Dingen einfach mehr Kaffee verkaufen. Das ist unser großes Ziel für 2021. Wir versuchen mit verschiedensten Partnern tatsächlich aus dem reinen Online-Geschäft rauszukommen, auch in den stationären Handel, weil einfach Kaffee nach wie vor zu weit über 90% stationär verkauft wird. Und damit tatsächlich dann, wie ich eben schon sagte, das Ziel ist, die komplette Ernte der Kaffeebäuerinnen als Antiques Finest verkaufen zu können. Das ist unser erstes primäres Ziel. Darüber hinaus, wir haben immer noch viele Ideen und Visionen. Das Thema ist Vorfinanzierung von Ernten. Also ein großes Punkt in Ländern ist, dass die vor Ort die Zinsen wahnsinnig hoch sind. Das heißt, wenn man hier wenn hier ein Agrarunternehmen den Dünger oder den Samen oder etc. vorfinanzieren will, dann kann man das zu sehr günstigen Tarifen, kriegt man einen Kredit. In Rwanda dazwischen könnte man auch weiter unser Modell noch weiter ausbauen, dass wir da auch tatsächlich auch unterstützen können. Und tatsächlich Angelique Kalkesi, das ist die Geschäftsführerin und Visionärin hinter Angelique, tatsächlich auch immer die Vision, noch weitere Cafés aus anderen Ländern und tatsächlich auch andere Produkte unter der Marke Angelique's Finest zu verkaufen. Also wir würden wahnsinnig gerne Angelique's Finest Schokolade, Angelique's Finest Tee etc. mit aufnehmen und wirklich eine Produktpalette mit den Werten, die Angelique's Finest verkörpert, auf den Markt zu bringen. Aber das ist schon auch eher ein mittelfristig bis langfristiges Ziel.
Du meinst ja, mit dem Vorfinanzieren ist das dann so ein Modell wie die solidarische Landwirtschaft? Das ist ja so ein bisschen was Taikai-Kaffee ja macht. Ist das damit gemeint?
Genau, so das könnte man machen, aber man könnte auch einfach sagen, also wenn wir es schaffen, so eine gute Absatzplanung zu haben, dass wir wissen, wie viel Kaffee wir letztendlich verkaufen können, dann könnten wir ja auch eine Finanzierung hier in Deutschland uns besorgen über Crowdinvestment oder sich auch eine normale Finanzierung. Und dadurch eben deutlich günstiger wiederum die Finanzierung zustande bringen, als es eben den Kooperativen gerade selbst möglich ist.
Wir nähern uns langsam dem Ende, aber vielleicht nochmal am Ende auch so die Frage zum Ende kommend. Also wie können euch Konsumentinnen am besten irgendwie unterstützen? Also indem sie natürlich euren Kaffee kaufen und so weiter. Du hast jetzt gesagt, Xaver, der ist praktisch bislang online zu finden. Gibt es denn da Pläne, also jetzt auch konkrete Pläne vielleicht sogar schon, die ihr verraten könnt, wann sozusagen Angelique's Finest oder ähnliches auch im Laden verkauft wird? Also wann der zu kaufen ist?
Sind wir offline in einigen Weltläden zu finden, das ist natürlich super kleinteilig. Also wir sind dran an dem Thema stationärer Handel. Ist natürlich eine recht langwierige Perspektive und ist mit Corona auch nicht, auch nicht das Einfachste. Aber also unterstützen kann man es auf jeden Fall, indem man natürlich den Kaffee kauft, den man uns die Bewertung hinterlässt, und man den Kaffee immer weiterempfiehlt. Also das ist etwas, was wir sehen bei den Kunden, die wir haben, dass die uns auch wirklich sehr gerne weiterempfehlen, und das ist natürlich extrem. Und alles andere müssen wir natürlich machen. Ne? Also das, ja, das wird Aufgabe für dieses Jahr auf jeden Fall noch sein.
Ja, super, danke. Vielen, vielen Dank. An euch hast du tatsächlich noch eine Frage, Friederike. Sonst ja, bedanken wir uns recht herzlich bei euch, Melanie und Xaver. Ihr habt euch da uns auf jeden Fall ein bisschen weitergebracht, was den Kaffee anbelangt. Und ich trinke ja auch sogar einen Kaffee nebenbei, das wollte ich auch noch sagen. Schmeckt sehr gut, und ich habe auch ein paar Empfehlungen schon ausgesprochen. Dadurch hoffe ich, dass dann noch ein paar dazukommen, die den Kaffee bei euch auch bestellen. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Also viel Erfolg weiterhin. Und wenn wir euch irgendwie supporten können, sagt Bescheid, wie das irgendwie auch geht. Und am Ende vielleicht nochmal das Podcast. Also wir bitten alle technischen Verzögerungen, Störungen und so weiter zu entschuldigen. Wir können ja, wenn dann mal Corona vorbei ist, ja auch irgendwann mal vielleicht live einen Podcast mit euch aufnehmen und euch dann sogar besuchen. Das würde mich auch freuen, wenn wir uns dann auch mal richtig kennenlernen. Aber ja, vielen Dank soweit, und ja, alles, alles Gute, und ja, bis bald.